Wirtschaftswandler. Der Transformationstalk mit Tanja Gönner.
Alle reden von CO2, wir ersparen es ihnen. So der Claim der Georgs-Marienhütte. Was es mit dem grünen Stahl auf sich hat und wie man ein Unternehmen mitten in der Transformation führt, darüber spreche ich in den nächsten 30 Minuten mit Annemarie Grossmann, Mitglied der Geschäftsführung und Gesellschafterin der Georgs-Marienhütte Holding. Mein Name ist Tanja Gönner und ich bin Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Herzlich willkommen bei Wirtschaftswandler, dem Transformationstalk. Starten wir mit drei schnellen Einstiegsfragen. Frühling oder Herbst?
Frühling.
Sehr schön. Grünkohl oder Currywurst?
Ah, wir sind ja in Niedersachsen, also auf jeden Fall Grünkohl, aber auch gerne zwischendurch mal die Currywurst.
Risiko oder Vorsicht?
Risiko. Allerdings gut kalkuliertes Risiko.
Wunderbar. Ich glaube, jede andere Antwort einer Unternehmerin wäre auch verwunderlich gewesen, weil jeder, der heute ein Unternehmen führt, und ich meine nicht nur in der Geschäftsführung, sondern vor allen Dingen auch als Gesellschafterin, glaube ich, hat das in der DNA, genauso wie Sie es umschrieben haben. Deswegen ganz herzlichen Dank. Und damit will ich auch gern ein bisschen starten in unser Gespräch. Wir befinden uns ja gerade in einer Zeit und Ihre Branche, glaube ich, steht wie kaum eine andere für diese Frage der Transformation. Und zugleich in der Diskussion innerhalb Deutschlands, wie seit langem nicht mehr, wie sieht's eigentlich mit dem Standort aus? Man redet über zu viel Bürokratie, zu langsame Planungs- und Genehmigungsverfahren, zu hohe Energiepreise, zu wenig Fachkräfte, zu viele Krisen. Jetzt dann auch noch eine Schrumpfung des Bruttoinlandsproduktes. Sind Sie auch so pessimistisch gestimmt, was die Zukunft des Standorts angeht?
Wären wir jetzt nur noch in der Negativspirale, dann dürften wir gar keine Investitionen mehr in die Zukunft unserer Unternehmensgruppe tätigen. Also insofern natürlich sehen wir kritisch auf die aktuellen Entwicklungen, aber generell, also ich persönlich und auch wir als Team sind positiv, eher positiv gestimmt, weil wir sagen, auch unabhängig von der Konjunktur müssen wir das Beste daraus machen und für uns einen Transformationspfad nach vorne definieren. Und alles daran setzen, dass wir so wettbewerbsfähig wie möglich sind und bleiben für die Zukunft, damit wir mit unserem grünen Stahl, mit unserer wirklich gut aufgestellten Mannschaft es schaffen, auch weiterhin industrielle Produktion in Deutschland möglich zu machen.
Wenn Sie darüber sprechen, Sie müssen eigentlich optimistisch sein, weil Sie sonst nicht investieren würden. Ich glaube, das umschreibt ja alles, was erforderlich ist. Jetzt sind Sie in einem Beritt unterwegs, wo das Thema der Energiekosten natürlich extrem eine Rolle spielt. Und jetzt sind die natürlich sehr gestiegen. Wenn Sie jetzt aber auf die energieintensive Stahlbranche schauen und eben wissen, dass es die Umstellung zur Transformation gibt, was bedeutet das für Sie? Wie gehen Sie heran an diese Investitionen? Weil zum Schluss ein Unternehmen ja immer schauen muss, dass es am Endeffekt auch etwas daraus herausholt, nämlich die Amortisation, aber auch einen Gewinn. Wie blicken Sie drauf? Wie gehen Sie gerade in dieser speziellen Branche damit um?
Ja, also wir sind positiv, wie ich es gerade gesagt habe, von der Grundstimmung, weil wir im Endeffekt auch kalkulierte Risiken eingehen. Aber natürlich macht uns die aktuelle Entwicklung enorme Sorgen, weil wir eine Verantwortung haben, nicht nur für die Unternehmensgruppe, sondern vor allen Dingen eben auch für die damit verbundenen 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien, deren Arbeitsplätze wir langfristig sichern wollen. Das sind teilweise Familien, die schon über Generationen an einem unserer Standorte in der GmbH-Gruppe arbeiten. Und auch dort schauen wir natürlich, dass wir gemeinsam eine Zukunft für diese Arbeitsplätze sichern. Das schaffen wir nur, wenn wir wirklich das beste Know-how und unsere kreativen Köpfe nutzen, um gerade in unserer Industrie, die eine enorme Verantwortung hat, die CO2-Belastung in der Welt zu reduzieren, zu transformieren. Die Stahlindustrie ist weltweit für fast 10% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Und das heißt, wir haben einen Riesenhebel, wenn wir bei uns anfangen, CO2 zu reduzieren und damit auch den Klimawandel entgegenzuwirken. Und wenn wir die aktuelle Energiepreisentwicklung anschauen, und Energie ist die Grundlage für unsere Produktion, dann haben wir die Sorge, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind auf einem globalen Stahlmarkt, den grünen Stahl, den wir eigentlich nun gerne an die Kunden bringen wollen, auch perspektivisch noch grüner zu produzieren. Und insofern müssen wir schauen, dass wir genau dort angreifen, damit zukünftig Stahlproduktion und auch nachhaltige Stahlproduktion in Deutschland noch möglich sein wird.
In dem Zusammenhang, wenn ich Sie aber fragen darf, Sie sagen bewusst Stahlproduktion in Deutschland noch möglich. Jetzt hatten wir in den letzten Monaten ja durchaus auch die eine oder andere Diskussion, wo jemand sagt, na ja, braucht es eigentlich überhaupt Stahlproduktion in Europa und hat die europäische Stahlproduktion Zukunft? Was löst das bei Ihnen aus, wenn man zugleich dann weltweit schaut hinsichtlich der Frage, wer sind die Vorreiter hin zum grünen Stahl?
Also natürlich könnte man sagen, wir wollen die in Anführungsstrichen emittierende Industrie aus Deutschland, aus Europa fernhalten. Nur wenn wir es mal andersrum drehen, Stahl ist ein Produkt, das begegnet uns im täglichen Leben. Angefangen von der Schere beim Friseur bis hin zu dem Besteck der Mediziner in der Operation, in dem Auto, in dem wir fahren oder in der Bahn, in der wir uns fortbewegen, bis hin zum Flugzeug. Das hängt alles mit Stahl zusammen. Unsere Häuser sind aus Stahl gebaut. Wenn wir uns vorstellen, dass dieser gesamte Stahl, den wir trotzdem auch für unseren täglichen modernen Lebensstil benötigen, nicht mehr in Deutschland oder Europa produziert werden kann, dann wird er woanders produziert. Mit anderen CO2-Anforderungen, anderen Klimaschutzanforderungen und natürlich auch mit der damit verbundenen Weiterverarbeitung dieser Materialien, die dann auch im Ausland stattfinden wird. Und dann ist einfach die Grundsatzfrage, wollen wir, dass die Dinge unseres täglichen Lebens zukünftig nicht mehr bei uns produziert werden? Ich glaube, nein. Und deswegen muss die Antwort sein, wir brauchen eine Stahl-, eine Grundstoffindustrie auch in Deutschland und auch in Europa.
Jetzt hätte ich vorher bei der Schnellfragerunde, als ich so Gegenbeispiele gebracht hat, hätte ich Sie auch fragen können, grüner Strom oder grüner Wasserstoff? Jetzt will ich es ein bisschen einordnen. Ich meine, Sie sind mit der Georgs-Marien-Hütte ja extrem früh dran gewesen bei der Elektrifizierung der Stahlproduktion, nämlich quasi schon in den 90er Jahren, als Sie, da muss ich immer drauf gucken, den Gleichstrom-Elektrolichtbogenofen damals in Einsatz gebracht haben. Also eigentlich den Weg hin, wir nutzen Strom für die Produktion von Stahl, was ja heute bei manchem als Zwischenschritt genommen wird bei der Diskussion, mache ich es über Wasserstoff oder anderweitig, ja eine Rolle spielt. Was haben Sie in der Zeit gelernt, jetzt auch dafür, dass Sie weiterhin Vorreiter beim grünen Stahl sein wollen?
Also wir haben im Endeffekt genau den großen Schritt, also 80% unserer CO2-Emissionen, die wir noch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hatten, durch diese Investitionen damals schon wegnehmen können. Das heißt, wir haben heute nur noch 20% von dem, was wir eigentlich Anfang der 90er mit unserer Produktion an CO2 emittiert haben. Wenn wir jetzt schauen, was bei uns dadurch die größten Hebel sind, ist es vor allen Dingen der grüne Strom. Ungefähr 60% von diesen verbleibenden CO2-Emissionen, etwas mehr, kommen aus dem Strom. Und insofern ist es für uns enorm wichtig, den grünen Strom einsetzen zu können, um unseren Stahl auch grün zu machen und nachher auch unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, grünen Stahl in ihre Produkte einzubauen. Daneben gibt es aber natürlich auch die Anforderungen an Energiebrenner, die nachher in Öfen eingesetzt werden, das heute mit Erdgas gemacht wird, dass wir perspektivisch auch durch Wasserstoff, aber dann eben auch durch grünen Wasserstoff ersetzen wollen. Und die Grundsatzfrage und die Grundsatzherausforderung in Deutschland wird sein, zu sagen, woher kommt denn die ganze Energie für die Produktion von grünem Wasserstoff? Denn auch diese Energie wird grün sein müssen. Und insofern haben wir einen enorm ansteigenden Strombedarf von erneuerbaren Energien, die wir momentan nicht haben. Und dann, wenn man mal ein ganz plakatives Beispiel gibt, ja, wir haben es geschafft, unseren CO2-Fußabdruck vom 2021, wo ungefähr 45% aus erneuerbaren Energien gekommen sind und zwar damit auch grün gewesen sind, in Verbindung mit den grünen Strom aus den Atomkraftwerken auf eine deutlich negative Entwicklung Richtung weniger als 40% zu reduzieren, weil wir eben grünen Strom nicht mehr aus Atomkraftwerken beziehen können, wie es unsere Nachbarn aus Frankreich zum Beispiel tun können. Und diese Entscheidung ist so getroffen worden. Sie schlägt sich aber jetzt sehr negativ in unseren CO2-Fußabdrücken, in unseren Stahlprodukten nieder. Und das ist eben ein Thema, was wir auch in unserem Wettbewerb jetzt sehen, wenn wir gegen Produzenten, Stahlproduzenten mit grünem Stahl ankämpfen, die die Möglichkeiten haben, als Energiequelle eben auf den grünen Atomstrom zuzugreifen. Mhm. Und insofern ist das Thema Energie für uns zentral. Es ist im Endeffekt die Infrastruktur, die wir benötigen, um die Klimatransformation mit grünem Strahl auch gestalten zu können.
Das heißt, an der Stelle haben Sie quasi jetzt doppelt die Herausforderung, nämlich einerseits ein Teil des Wegfallens dessen, was Sie schon grün hatten, das zu ersetzen und das zugleich bei deutlich gestiegenen Preisen, auch weil das Angebot natürlich gerade nicht mehr so hoch ist. Insofern zeigt sich, glaube ich, sehr deutlich, dass die Anforderungen nicht weniger werden, sondern immer höher. Wenn ich jetzt aber drauf blicke, wenn wir über die Transformation sprechen, auch bei uns, dann merken wir häufig, das eine ist die grüne Transformation, das andere ist die digitale Transformation, die quasi ja parallel läuft. Und Sie sprachen vorher davon, Sie sind ein Traditionsunternehmen, Familienunternehmen, Traditionsunternehmen. Nicht nur das Unternehmen selber ist in Familienhand, sondern Sie haben auch darauf hingewiesen, viele Ihrer Mitarbeitenden sind auch schon fast in Familientraditionen Mitarbeiter bei Ihnen. Wie schaffen Sie es da, die Mitarbeitenden immer in diese Veränderung mitzunehmen, die ja dieses Mal, glaube ich, oder derzeit schon sehr deutlich, also nicht ganz langsam, sondern wirklich auch sehr, sehr stark vorangeht. Wie schaffen Sie das an dieser Stelle, das auch gut hinzubekommen?
Am entscheidenden Punkt hängt es davon ab, wie sehr alle Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Unternehmensgruppe arbeiten, sich auch hinter diese Transformation stellen. Ja, und unsere große Herausforderung ist eben das Thema Nachhaltigkeit weiter voranzubringen. Und Nachhaltigkeit heißt natürlich vor allen Dingen nachhaltig zu wirtschaften für die nächsten Generationen, auch noch Bestand zu haben an Arbeitsplätzen, an Substanz. Und insofern hängt digitale Veränderung natürlich auch stark mit der Klimatransformation in unserem Unternehmen zusammen. Und das geht nur, wenn wir alle damit einbinden, wenn wir ganz klar machen, was der Bedarf der Veränderung ist. Das ist sowohl natürlich auch der Druck von außen, was Wettbewerbsfähigkeit betrifft, weil wir eben auch aufgrund der fast viermal höheren Energiepreise in Deutschland schon einen deutlichen Energiekostennachteil haben. Dieses Bewusstsein zum Beispiel zu schaffen und sagen, okay, das ist jetzt der Grund, warum wir uns weiter verändern und transformieren müssen, damit alle abzuholen und das in kleine Aufgabenpakete zu parzellieren und an die Mannschaft zu vergeben. Wie schafft man dann diese Veränderung? Also wenn wir jetzt dieses plakative Beispiel der Energieeffizienz zum Beispiel nehmen, zu sagen, okay, das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Daten, die wir zur Verfügung haben, nutzen, um den Energieeinsatz zum Beispiel effizienter zu gestalten. Das ist ein total gutes Beispiel, wie man Leuten klar machen kann, okay, wir haben jetzt viel höhere Energiekosten als in der Vergangenheit. Wir müssen jetzt aufgrund dieses externen Bedrohungspotenzials anfangen, Daten aufzubereiten, die wir vielleicht vorher noch nicht aufbereitet haben, also die Digitalisierung vorantreiben und das dann auch mit Berechnungen so nutzen, dass wir Energieeffizienz steigern können. Und das ist ganz wichtig, dass man dann den Nutzen herausstellt und dann sagt, okay, was kann jeder Einzelne tun, um dann den Hebel zu reduzieren? Ein weiteres Beispiel ist dann zu überlegen, wie kann man auch zum Beispiel künstliche Intelligenz einsetzen, um über Prediction-Modelle nachher auch Energielasten schon zu antizipieren und somit dann die Lastgänge besser vorherzusagen und auch unseren Bedarf besser zu planen, was uns dann auch Einsparpotenziale gibt. Ja. Und das sind alles so Beispiele, wie diese Transformation immer wieder auch, sagen wir mal, den übergeordneten Weg, den übergeordneten strategischen Weg der Unternehmensgruppe einzahlen müssen, damit alle verstehen, okay, wir machen hier was unserem höheren Ziel wieder entspricht. Und so kriegt man auch die Leute natürlich mit an Bord. Und wir haben einen riesen Asset als Unternehmensgruppe, und zwar sind das 6000 Expertinnen und Experten, die in der Lage sind, diese Veränderung voranzubringen. Und das müssen wir einfach unterstützen und immer wieder in den Fokus setzen.
Ich fand es total schön, wie Sie dieses Beispiel gerade gebracht haben, weil jetzt verstehe ich, warum die Wirtschaftswoche die Überschrift gemacht hat, Old Economy, aber cool. Weil dieses Beispiel ja so ein klassisches dafür war, dass man sagt, ne, weil jeder denkt bei Stahl, na ja, gut, und da ist es dann so heiß. Ich meine, wir selber haben als BDI in diesem Jahr unseren Betriebsausflug in ein Stahlwerk gemacht. Das ist dann schon sehr beeindruckend. Aber wie Sie es gerade beschrieben haben mit künstlicher Intelligenz, Kompetenz und dann versuche ich ja darüber auch mehr oder weniger die Fluktuation der Erneuerbaren dann vorauszusagen, versteht man, warum Old Economy aber cool. Nichtsdestotrotz ist ja manchmal die Frage, beschäftigt es Ihre Mitarbeiter, dass diese Industrie immer so als Old Economy abgestempelt wird oder sagen die, nee, wir freuen uns viel mehr auf den coolen Teil und zeigen eigentlich allen, wie wir da vorankommen. Wir haben ja so ein bisschen das Thema, dass manchmal die Frage des klassischen Industrie in Deutschland jetzt nicht nur Begeisterungsstürme hervorruft, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren.
So wie ich unsere GmbHler kenne, das sage ich jetzt für alle unsere Standorte, sind die doch stolz, Teil dieser Unternehmensgruppe zu sein. Das nicht immer unbedingt aus dem Aspekt, wir arbeiten am grünen Stahl, sondern vor allen Dingen häufig aus dem Aspekt, wir sind hier eingebunden in eine Unternehmensgruppe, wo man Dinge bewegen kann, ja, wo man mit flachen Hierarchien auch früh Verantwortung übernehmen kann und wo am Ende tolle, wirklich coole Produkte rauskommen, die, wie gesagt, vorhin eigentlich in allerlei Lebenslagen zum Einsatz kommen. Und das angefangen von unserem Rohstahl bis hin zu einer einbaufertigen Komponente oder auch dem Recycling, den wir auf unserem Schrottplatz betreiben. Persönlich mache ich mir allerdings schon Sorgen um das Ansehen genau dieser Arbeitsplätze in Deutschland, weil ich habe allerhöchsten Respekt vor den Leistungen, die bei uns in der Unternehmensgruppe jeden Tag erbracht werden. Angefangen von den Leuten, die zum Beispiel bei uns in der Logistik in den Stahlwerken eingebunden sind, von den Kranfahrern bis hin zu vor allen Dingen natürlich auch zu den Anlagenbedienern, die 24/7, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche, auch über Schichten verteilt unsere Werke am Laufen halten und teilweise natürlich auch enormen Temperaturen ausgesetzt sind in der Stahlerzeugung. Das bleibt natürlich nicht aus. Und diese Menschen, die leisten wirklich jeden Tag mit Leidenschaft und Einsatz wirklich Unglaubliches. Und ich finde es schade, dass das, sagen wir mal, im normalen politischen Diskurs und auch so im gesellschaftlichen Diskurs viel zu wenig Beachtung bekommt, weil das sind Jobs, die halten unsere Wirtschaft wirklich am Laufen und die brauchen auch ein hohes Ansehen, neben natürlich auch den Herausforderungen des täglichen Bedarfs an Fachkräften, die wir auch haben, aber insbesondere mal den Fokus darauf zu lenken, das sind tolle Arbeitsplätze, das sind anspruchsvolle Arbeitsplätze, aber aus unserer Sicht eben auch sichere Arbeitsplätze, wenn wir weiter daran arbeiten, diese Industrie in Deutschland und in Europa so zu erhalten, weil sie auch eine Kenntnis erfordern, wo man nicht mal in Anführungsstrichen jeden sofort hinsetzen kann, sondern wo man wirklich auch ein Training benötigt, eine gute Ausbildung, eine Anlernzeit, um nachher die Verantwortung auch für den Teil des Prozesses zu übernehmen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich finde, das ist eigentlich so ein Beispiel. Wir reden oft über Respekt. Und ich finde, genau da fängt es schon an, nämlich Respekt für die Leistung jedes Einzelnen. Und in der Tat, wir haben uns, wenn man dann selber das mal gesehen hat, dann denkt man sich auch, mein lieber Schieber, tatsächlich diese Schichten unter diesen äußeren Einflüssen in diesem Zeitdauer auszuhalten. Sie haben vorher gerade gesagt, dass flache Hierarchien und frühe Verantwortungsübernahme bei Ihnen möglich ist. Das passt jetzt natürlich auch ganz gut zu Ihnen. Sie sind letzten Endes, wie ich sagte, in ein Familienunternehmen hineingekommen. Jetzt war der Weg möglicherweise nicht unbedingt vorgezeichnet. Sie haben Eltern, die selber, glaube ich, Verantwortung und Führung vorgelebt haben. Und trotzdem geht es ja darum, dass man jedes Mal auch seinen eigenen Stil entwickeln muss. Was war für Sie entscheidend und was würden Sie sagen, was kennzeichnet Ihren Leadership-Stil, gerade jetzt so im Gespräch auch mit all den unterschiedlichen Mitarbeitenden, die Sie haben?
Persönlich habe ich von Haus aus immer mitbekommen, wenn man etwas bekommen möchte, dann muss man auch was dafür leisten, etwas einbringen. Aber auf der anderen Seite, wenn man eben auch bereit ist, Leistung zu erbringen, dann bekommt man auch eine Wertschätzung. Und ich finde, das ist genau das, was ich versuche, auch selber als Eigenanspruch zu stellen, aber natürlich dann auch ins Team zurückzugeben. Ich finde, das Entscheidende ist, wenn man die Möglichkeit hat, so jung und früh in Verantwortung zu kommen wie ich, dass man sich auch seiner eigenen Schwächen, sage ich jetzt nicht unbedingt, aber Unkenntnisse bewusst ist und die Möglichkeit nutzt, Fragen zu stellen, das Team, die tolle Mannschaft, die wir zur Verfügung haben, zu nutzen, um gemeinsam die Veränderung voranzubringen. Und deswegen bin ich auch wirklich sehr froh, seit jetzt etwas über 2,5 Jahren Teil der Geschäftsführung zu sein, mit einem Team aus erfahrenen Kollegen daran zu arbeiten, diese Transformation voranzubringen. und da gleichzeitig immer eine etwas andere Perspektive als junge Frau, als natürlich Familienmitglied der Gesellschaft, der Familie mit einbringen zu können und so auch die Transformation im Unternehmen aktiv mitzugestalten.
Halten Sie sich in der Reflexion daran auf, zu überlegen, was ist der Unterschied in den Führungsstilen? Oder sagen Sie, eigentlich ist das Schöne, das gemischte, diverse Team, wo jeder seinen eigenen Stil hat und ihn zusammenwirken, wird's dann gut? Oder woraus ziehen Sie auch für sich nochmal Dinge?
Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, unterschiedliche Profile in Teams abzubilden, weil wenn man nur in Anführungsstrichen im eigenen Sud kocht, dann kommen da auch keine besseren Ergebnisse zustande. Und deswegen ist es bei uns auch etwas, was wir versuchen, in unserer Unternehmenskultur sehr aktiv zu etablieren, ist eine Feedback, eine offene Kultur, auch Fehler zu analysieren, zuzulassen und daraus zu lernen. Und insofern ist es wichtig, da auch mal unterschiedliche Charaktere zu haben, dass man zum Beispiel eine Investitionsentscheidung in eine neue Anlage auch nochmal von unterschiedlichen Seiten betrachtet, um sicherzustellen, dass wir eine gute, ausgewogene Entscheidung treffen und da auch mal jeden mit reinzuziehen. Das heißt also zum Beispiel, wenn wir jetzt in eine neue Anlage investieren, dass wir uns jetzt nicht nur oben in der Geschäftsführung zusammensetzen und sagen, super Anlage machen wir, sondern dass wir uns wirklich anhören von den Leuten, die zum Beispiel vorher schon den Vorgänger bedient haben, bis hin zum Vertrieb anhören und sagen, ja, ist denn wirklich jetzt diese Entscheidung, die wir hier planen, die richtige? Würdet ihr es etwas anders machen? Und somit auch unterschiedliche, sagen wir, Stadien in der Produktionskette mit einzubinden, um nachher auch eine ausgewogene und informierte Entscheidung treffen zu können. Und das kann man nur, wenn man mit offenen Augen und auch einer offenen Diskussionskultur in solche Führungsentscheidungen hineingeht.
Jetzt sind Sie ja in einer Branche unterwegs, in der, ich will mal so sagen, der Frauenanteil sich noch in einem überschaubaren Maße hält. Und Sie haben sich aber selber auch für Ihr Unternehmen einen richtig ordentlichen Steigerung vorgegeben. Gibt es da Diskussionen? Und was bedeutet das dann in den Diskussionen? Oder würden Sie sagen, nein, eigentlich sehen alle, wie gut es ist, in gemischten Teams unterwegs zu sein und dass einen das nochmal deutlich nach vorne bringt?
Ich glaube, wir werden in Deutschland auch den Fachkräftemangel gar nicht entgegenwirken können, wenn wir es nicht schaffen, mehr in die Unternehmen zu bringen. Also mehr Frauen natürlich auch. Also das Thema Diversität ist für uns wichtig. Wir haben uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt und da haben Sie vollkommen recht. Bei uns ist der Frauenanteil aktuell bei knapp 10%. Wir wollen eigentlich Richtung 20% und das auch in den nächsten 7 bis 8 Jahren. Das ist schon alleine aufgrund der langen Verweildauer bei uns ein Thema, weil wir wechseln jetzt nicht ständig irgendwie die komplette Belegschaft aus, wie ich vorhin auch schon erwähnt hatte. Aber das schaffen wir natürlich nur, indem wir sagen, erstmal unsere Branche ist für Frauen attraktiv, die Arbeitsplätze sind attraktiv. Ja, unabhängig vom Geschlecht. Wir haben die Möglichkeit, auch eine gewisse Flexibilität abzubilden. Und das haben wir jetzt auch an mehreren unseren Standorten jetzt schon eingeführt. Wir unterstützen auch bei dem Thema Betreuung. Wir haben zum Beispiel an unserem Standort in Georgsmarienhütte jetzt die Hüttenzwerge für, sagen wir mal, Spitzen in der Kinderbetreuung eingeführt und wollen es eben so ermöglichen, auch die Arbeit in einem Stahlwerk für Frauen doch attraktiver zu gestalten. Ich muss aber auch sagen, wir haben schon richtig coole Technikerinnen bei uns in der Unternehmensgruppe und die können eigentlich nur klasse Vorbilder sein für die nächsten Generationen von Metallerinnen, so wie wir es sagen, ja.
Sehr schön. Ich hoffe, Sie gestatten mir, dass ich an der Stelle sage, ich finde das super mit den Hüttenzwergen, weil aus meiner früheren Tätigkeit weiß ich, wir hatten eine Betriebskita und die Stimmung an einem Standort ist eine völlig andere, wenn halt auch Kinder rumrennen im Rahmen dessen, was möglich ist an einem Standort. Deswegen Sicherheit natürlich first. Und trotzdem glaube ich, dass das auch insgesamt mit der Belegschaft was macht. Nicht nur, weil es das Angebot ist, sondern weil ich tatsächlich die gesamte Breite dann auch jeweils um mich rum habe und davon lebt man auch. Jetzt will ich ein bisschen einen härteren Schnitt machen und mal Sie fragen, weil Sie ja darauf hingewiesen haben, es gibt so ein paar Herausforderungen. Stellen Sie sich vor, Sie würden, wenn Sie zurück sind in Deutschland, möglicherweise in Berlin, in einem Aufzug plötzlich auf den Bundeskanzler treffen und könnten ihm in kurzer Zeit einfach mal die drei großen Punkte mitgeben, die er machen müsste. Was wären die drei Punkte?
Also für grünen Stahl brauchen wir grünen Strom und der muss bezahlbar und wettbewerbsfähig sein. Das heißt, die erste Bitte bzw. Forderung wäre tatsächlich ein Brückenstrompreis, um die klimafreundliche Stahlproduktion in Deutschland weiterhin zu ermöglichen. Dann der zweite Punkt ist das Thema Bürokratieabbau. Wir haben enorme Probleme, eigene Kapazitäten für erneuerbare Energien aufzubauen, weil einfach die Kompetenzen zwischen den Kommunen in der regionalen Raumordnungsplanung bis hin dann zu den übergeordneten Zielen nicht immer unbedingt einhergehen. Das heißt, wir wollen weniger Bürokratie, damit wir schneller eigene erneuerbare Energien aufbauen können im Sinne von PV-Feldern. Und der dritte Aspekt ist das Thema grüne Transformation ernst zu nehmen und auch unsere Steuergelder in Form von grünen Leitmärkten an grüne Produkte zu koppeln. Das heißt, wenn die öffentliche Hand einkauft, dann sollte sie auch grüne Produkte einkaufen. Es kann ja nicht sein, dass wir dort zum Beispiel bei der Deutschen Bahn im Anführungsstrichen nur über den Preis beschaffen, nicht aber den CO2-Fußabdruck von einem Schienenfahrzeug in Betracht setzen. Ich hoffe, dass unser Bundeskanzler, wenn ich ihn das nächste Mal im Aufzug treffe, diese drei Punkte dann bereits in Angriff gegangen hat, weil das, ich glaube, nicht nur für uns als Stahlunternehmen, sondern vor allen Dingen auch für Deutschland als Wirtschaftsstandort enorm wichtig ist.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich meine, wir haben jetzt wirklich diese Zeit über sehr konkret darüber gesprochen, was heißt Transformation einerseits in Ihrer Branche, aber was bedeutet es auch für uns insgesamt? Wenn jemand Sie fragen würde, sehr kurz, sagen Sie mir, was heißt Transformation für mich? Was würden Sie ihm da erklären?
Ein nachhaltiges Ziel setzen und umsetzen. Also in einem Wort, machen.
Sehr schön, wunderbar. Ich glaube, schöner kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Ich nehme mit, dass Sie einerseits optimistisch unterwegs sind und das aber mit einem hohen Realitätssinn sagen, wir haben was zu tun, aber ich und wir wollen machen. Und ich finde, das ist, glaube ich, auch mit das Beste, was man tun kann, anpacken, tun, machen, weil es gibt viel zu tun. Aber wir können auch Spaß dran haben. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich freue mich auf eine Fortsetzung. Vielen Dank.
Danke ebenso. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
Das war Wirtschaftswandler, der Transformationstalk mit BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. Sie möchten keines unserer Gespräche verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast-Channel The New auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen.